Hallo, Taz.
Fernverbindung. Der Auslandspodcast der Taz.
Brände, Tankstellen und Fahrzeuge, Straßensperren in mehreren Landesteilen. Am Sonntag haben in Mexiko Kämpfer des Jalisco-Kartells das Land terrorisiert. Der Grund? Die Tötung des Kartellboss Nemesio Oseguera durch mexikanische Militärs. Bei diesen Unruhen sind wohl etwa 75 Menschen ums Leben gekommen. Mittlerweile ist erstmal wieder Ruhe eingekehrt, aber was bleiben, sind einige Fragen. Wer genau war der Kartellboss und was bedeutet seine Tötung für das Kartell, aber auch für Mexiko? Diese und weitere Fragen wollen wir heute diskutieren. Mein Name ist Leon Holly, ich bin aktuell Amerika-Redakteur im Auslandsressort und habe mir heute den Taz-Autor Wolf-Dieter Vogel ins Podcast-Studio geholt, um darüber zu sprechen. Hallo Wolf-Dieter.
Hallo.
Es ist also heute keine klassische Fernverbindung, wo wir die Korrespondenten anrufen, sondern eher eine Nahverbindung. Du sitzt hier einen Meter von mir entfernt. Du hast aber sehr lange in Mexiko gelebt. Du schreibst über das Land für die Taz und warst auch vor kurzem erst dort. Und deswegen wollte ich dich auch am Anfang erstmal fragen, wie das denn ist, wenn man dort vor Ort ist, also und sich dort bewegt. Kriegt man diese Präsenz der Kartelle da mit oder fällt es nicht so auf im Alltag?
Also vielen Dank erstmal für die Einladung. Das hängt natürlich unheimlich davon ab, wo man sich bewegt. Wenn du in Mexiko-Stadt durch die Stadt fährst, wirst du überhaupt nicht realisieren, dass es in Mexiko ein Problem mit der organisierten Kriminalität gibt. Oder zumindest man sieht da niemand und nichts. Und also der in irgendeiner Form oder irgendwas, was jetzt darauf hinweisen würde, dass das Land so dominiert ist, auch von der organisierten Kriminalität. In Cancun gehen Millionen in Urlaub und da kriegt man das schon eher mal mit, aber eher in der Form, dass halt viel Polizei auf der Straße ist, viel Militär auf der Straße ist. Und in den wirklich umkämpften Regionen, ist ja nicht so, dass ganz Mexiko umkämpft wäre, aber in den umkämpften Regionen, zum Beispiel der Bundesstaat Michoacán, der Bundesstaat Guerrero, der Bundesstaat Jalisco, Sinaloa und einige andere, da kriegt man schon mal allein durch die Präsenz der Polizei und des Militärs mit, dass hier irgendwas nicht ganz so normal ist oder dass Dinge doch irgendwie hier anders laufen. Ich habe sehr viel recherchiert in dem Kontext. Ich war sehr viel in den Regionen unterwegs, wo die Mafia dominant ist. Also zum Beispiel im letzten Jahr mit meiner Kollegin Anne Demmer in Michoacán und in Guerrero in den letzten 2 Jahren für große Recherchen. Und ja, da fährst du zum Beispiel aufs Land und wirst halt von einem Dorf ins nächste immer wieder gestoppt. Und dann in jedem Dorf musst du dann deinen Obolus abgeben, damit du weiterfahren kannst. Und es sind dann zum Teil unterschiedliche Mafia-Organisationen, die eben da Geld kassieren. Das ist jetzt nicht viel Geld, da geht es mehr um Kontrolle als um Geld. Also da sieht man das zum Beispiel schon. Und ja, wenn man sich in den Dörfern bewegt, zum Teil sind Leute einfach bewaffnet so. Und ansonsten bekommt man natürlich viel mit, weil die Situation so ist, weil die Menschen bestimmt sind davon, weil die Menschen Angst haben, weil die Menschen Geld zahlen müssen, wenn sie Limonen anbauen und für jede Limone im Prinzip so und so viel Pesos zahlen müssen. Also allein diese Atmosphäre. Und ja, gelegentlich sieht man auch unsere kleine Konvois von bewaffneten jungen Männern im Normalfall, manchmal in Militäruniform, aber eben mit Autos der Mafia unterwegs, die da auf der Straße sind. Also man realisiert das schon, klar. Was man auch sieht, also wir waren letztes Jahr zum Beispiel in Sinaloa, wo gerade ein Krieg losgegangen ist vor 2 Jahren aufgrund von Machtkämpfen innerhalb des Sinaloa-Kartells. Ja, dass da hier und da auch mal ein ausgebranntes Auto steht, ausgebrannten Laden und also so Reste von militärischen oder bewaffneten Auseinandersetzungen. Also je nachdem, wo man sich bewegt, kann man es durchaus mitbekommen. Aber der durchschnittliche Urlauber oder die Urlauberin wird davon relativ wenig realisieren.
Das ist dann jetzt eher, wenn es halt zu diesen großen Aktionen kommt und auf einmal sind auch Urlaubsorte betroffen. So, ne? Das war jetzt das, was durch die Medien auch gegangen ist. Aber dann lass uns vielleicht einmal kurz über das, du hast jetzt gerade das Sinaloa-Kartell schon angesprochen, lass uns einmal kurz über das Jalisco Nueva Generación Kartell sprechen. Das ist nämlich das, worum es jetzt hier geht. Was ist denn die Geschichte von dem Kartell? Also was steckt dahinter?
Das Kartell ist entstanden 2009, 2010 in der Zeit, maßgeblich beteiligt war jener Nemesio Osegueda, der jetzt, also El Mencho, der jetzt vorgestern von mexikanischen Militärs getötet wurde, der hat vorher, also ganz zuvor hat er Drogen verkauft in den USA, wurde deswegen verhaftet, verurteilt und nach Mexiko abgeschoben, saß im Gefängnis und hat sich dann dem Sinaloa-Kartell angeschlossen, also in den 2000ern, und war, wie es oft so ist, eben Teil, erstmal als Teil des Sinaloa-Kartells aktiv. Dann gab es intern Streitereien oder Auseinandersetzungen um Interessen des Kartells, und dann hat sich El Mencho und andere losgelöst, also sehr vereinfacht losgelöst, und das Kartell Jalisco Nueva Generación gegründet. Dieses Kartell existiert mehr oder weniger seit 2010 und hat seine Basis im Bundesstaat Jalisco naheliegenderweise. Also da ist es so groß geworden, dominiert aber mittlerweile unheimlich viele Regionen, also rund um Jalisco. Einige, als wir jetzt in Michoacán waren zum Beispiel, das haben wir Autodefensas begleitet. Das heißt, das sind Leute, die sich selbst bewaffnen, um sich gegen die Kartelle zu wehren. Und in dem Fall war es so, das war an der Grenze zwischen Michoacán und Colima. Colima ist auch dominiert vom Kartell Nueva Generación, Jalisco Nueva Generación. Und mit denen sind wir eine Runde gefahren, also so ihre tägliche Patrouille haben wir begleitet. Und dann erklären die dir, hier sitzt das Kartell Jalisco, da in den Bergen, da, die haben Drohnen, die hören Sender ab. Und immer wieder sagt er, da ist ein Companiero von uns gestorben in Auseinandersetzung mit dem Kartell. Und da gab es eine Schießerei, wo zwei Menschen gestorben sind und so. Also so agieren die versuchen praktisch Dorf für sich einzunehmen. Und wenn die Leute sich nicht selber bewaffnen, passiert das auch ganz einfach. Also, und das Kartell selbst hat das im Prinzip in ganz vielen Regionen gemacht. Es gab viel Auseinandersetzung, zum Beispiel in den letzten Jahren an der Grenze zu Guatemala, um die Frage der Kontrolle der Grenze zwischen Sinaloa-Kartell und Jalisco-Kartell. Also es geht in diesen Auseinandersetzungen immer um Kontrolle. Es geht auch nicht nur, wie man manchmal fälschlicherweise immer noch sagt, um Drogenmafia, sondern Drogen ist im Jalisco-Kartell ein Aspekt von vielen. Ich habe es vorhin schon erwähnt, in Michoacán kassieren die Schutzgeld für Menschen, die, also für Bauern, Bäuerinnen, die Limonen oder Avocados anbauen. Die sind im illegalen Bergbau involviert. Sie stehlen Erdöl, um das dann weiter zu verkaufen, sind im Waffenhandel und auch, also deswegen zum Beispiel an der Grenze zu Guatemala, eben in sogenannten Menschenhandel, also sprich Migrantinnen und Migranten sind gezwungen, mit ihnen dann durch Mexiko Richtung USA zu reisen, weil die bieten dann eben bestimmte Dinge an, und wenn du das nicht machst, kannst du halt auch ein Problem bekommen. Also sprich, das ganze Geschäftsfeld, typische Geschäftsfeld, die Geschäftsfelder, die die Mafia so hat, ist Jalisco-Kartell überall sehr präsent, und sie sind diejenigen, die sich in den letzten 10, 15 Jahren am massivsten ausgebreitet haben. Also das ist ja auch jetzt deutlich geworden, ne? Also in 2021, die Zahlen schwanken, Bundesstaaten von 32, gab es Aktionen nach der Tötung von El Mencho.
Und El Mencho hat jetzt offenbar diese zentrale Rolle, er ist der Anführer von diesem Kartell gewesen. Was meinst du denn, was das jetzt für Konsequenzen hat? Weil du hast jetzt auch gesagt, dass es wirklich sehr weit verbreitet ist und teilweise auch sehr tief verwurzelt ist in den Regionen mittlerweile. Was glaubst du, kann man jetzt erwarten? Also ist es vielleicht eher ein Rückgang der Gewalt oder wird da jetzt einfach jemand nachkommen? Kann man schon sagen, was jetzt passieren wird?
Ich glaube, es ist schwierig einzuschätzen, was jetzt ganz konkret passieren wird. Wir haben die Erfahrung von Sinaloa, vom Sinaloa-Kartell in den letzten Jahren. Dort gibt es Machtkämpfe, weil eine Fraktion praktisch den Chef der anderen Fraktion den US-Behörden ausgeliefert hat. Also
El Chapo.
Ja, nee, der Sohn von El Chapo hat El Mayo Zambada ausgeliefert. El Mayo Zambada war der sozusagen mit El Chapo zusammen die dieses Kartell über Jahrzehnte groß gemacht haben. El Chapo selbst sitzt ja schon lange im Gefängnis, der wurde verhaftet und in die USA abgeschoben. Aber der El Mayo Zambada wurde jetzt praktisch von einem Sohn von El Chapo an die USA ausgeliefert unter Vorspiegelung falscher Tatsachen und so weiter. Aber gut, daraus ist ein Machtkampf entstanden, der in den letzten, also der seit der El Mayo ausgeliefert wurde im Sommer 2024, sind 2650 Menschen dort gestorben in diesem Bundesstaat Sinaloa und sehr viele auch in Culiacán. Also in Culiacán waren wir vor kurzem, haben dort recherchiert und da ist es wirklich spürbar. Da gibt es täglich Schießereien, täglich Tote. Also, und das ist die Konsequenz im Prinzip aus dieser Abschiebung, aus dieser Auslieferung in die USA. Eine ähnliche Situation haben wir jetzt auch. Nur, also, dass natürlich jetzt auch Machtkämpfe losgehen. Ne? Also, El Mencho war der Chef und auch derjenige, der dieses Kartell groß gemacht hat, der die Geschäftsfelder diversifiziert hat und der auch mit äußerster Brutalität immer vorgehen ließ, sagen wir mal, und auch selber vorgegangen ist. Und wenn der jetzt natürlich weg ist, dann gibt es ein großes Interesse, dieses Großunternehmen zu übernehmen. Ne? Also ich meine, so eine Mafia-Organisation wie das Jalisco-Kartell funktioniert wie ein großes Unternehmen. Und wenn der Chef fehlt, dann mag das schon bestimmte Probleme mit sich bringen, wenn es auch der Chefstratege war. Aber das heißt ja nicht, dass dieses Unternehmen, das in X international in X Ländern tätig ist, in Mexiko selbst das stärkste Kartell im Moment ist. Das wird ja nicht sich einfach jetzt, ja, das geht ganz normal, also es geht nicht ganz normal weiter, sondern es geht auf jeden Fall weiter. Und die Frage ist, wie sich jetzt der Machtkampf ausdrückt oder ob vielleicht auch Leute, die ihm nahe standen, eh schon praktisch so bei Fuß standen und klar ist, es gibt die nächste Führungsriege. Ob das so ist, vermag im Moment offensichtlich auch keiner der wirklichen absoluten Insider zu sagen. Also insofern kann man das noch nicht genau sagen, aber die Gefahr, die ja auch sehr viele Expertinnen und Experten sehen, ist schon, dass es auf jeden Fall unruhiger wird, ne? Also, und dass es noch Kämpfe geben wird zwischen verschiedenen Fraktionen. Also das ist auf jeden Fall nicht auszuschließen. Das Problem hat man natürlich, wenn man solche Schritte geht, wie eben den Chef zu töten.
Würdest du dann sagen, dass das ein richtiger Schritt war, das jetzt so zu machen, weil man muss ihn ja irgendwie zur Rechenschaft bringen? Oder würdest du sagen, weil ich habe auch Analysen gehört, wo dann Menschen gesagt haben, okay, vielleicht ist das gar nicht so schlau, weil das kann jetzt Dinge entfesseln, die man vielleicht dann auch gar nicht mehr wieder eingehegt bekommt?
Ich finde das schwierig zu sagen. Also ich bin durchaus der Meinung, dass man diese organisierte Kriminalität bewaffnet bekämpfen muss. Also man wird die nicht durch friedliche Mittel zur Ruhe bringen. Ne? Also es gab ja den Ansatz von dem vorhergehenden Präsidenten, der Abalazos, Nobalazos, das heißt so viel wie Umarmung statt Kugeln. Oder? Aber es hat einfach nicht funktioniert. Ne? Also man kann die nicht einfach so einbinden. Also dafür sind die auch viel zu große Interessen.
Was soll das denn überhaupt eigentlich bedeuten, einbinden oder umarmen? Also wie darf man sich das vorstellen? Was ist das für ein Ansatz?
Erstmal ja, verhandeln. Also man muss es mal so, da muss man kurz in die Historie ein bisschen gehen. Mexiko hat bis in die 90er Jahre ein sogenanntes kooperativistisches System gehabt. Das heißt, eine Einparteienregierung, das Militär, das die Unternehmer, die Gewerkschaften und eben auch die Mafia haben sich gewissermaßen koordiniert, abgesprochen und wer in diesem erlesenen Bund drin war oder da drin funktioniert hat, der hat davon auch profitiert. Also sprich auch Leute, die in der Gewerkschaft organisiert waren, haben gegebenenfalls von bestimmten Entscheidungen profitiert. Aber die Mafia als solche oder die organisierte Kriminalität war im Prinzip ein Stück weit eingebunden in das gesamte System. Ein bisschen in die Richtung hat López Obrador wieder gedacht, weil er grundsätzlich eigentlich in ganz vielen Politikfeldern eigentlich sich bezieht, indirekt, nicht offen gesagt, aber indirekt auf eine Politik, die die PRI in den früheren 60er, 70er Jahren gemacht hat, die ja durchaus soziale Aspekte hatte. Und er hat diese Aspekte rausgegriffen. Und in die Richtung hat er auch agiert. Er hat zugleich natürlich auch das Militär gestärkt, also auf verschiedenen Ebenen. Und hat auch immer wieder militärisch vorgegangen gegen die organisierte Kriminalität. Aber er hat halt viel mehr darauf gesetzt und er hat darauf gesetzt, zu sagen, wir müssen der Jugend Alternativen bieten und praktisch mit vielen, also das war seine Sozialpolitik oder ist auch die aktuellen Präsidentin Claudia Sheinbaum. Also mit einer guten Sozialpolitik gesellschaftlichen Reichtum umverteilen, jugendliche Perspektive geben, auch anderen also arm, den Armen einfach Perspektiven und Möglichkeiten geben, dass sie nicht gezwungen sind, zur Mafia zu gehen. Das ist so grob, dass die Idee, die ist aber, also es ist ja sicher richtig, die Sozialpolitik in die Richtung zu ändern. Es unterschätzt aber ein bisschen auch den kulturellen Aspekt. Also du kannst Jugendlichen in Regionen, in denen es hip ist, mit 16 mit einer Knarre rumzulaufen, mit einem Pickup durch die Gegend zu fahren, laute Ballermusik zu hören oder drauf zwei, drei Mädels auf der Ladefläche hinten tanzen zu haben, so. Das ist halt cool. Und die Leute verdienen, du kannst ja nie das zahlen, was die Mafia einem Killer, 15, 17, 18-jährigen Killer zahlt. Und die Leute gehen natürlich dann, kommen in die Drogen, kommen in dies und jenes. Und so mobilisieren die sehr viele Leute. Das ist nicht unbedingt nur eine Frage des Geldes. Wir haben vor kurzem eine Recherche gehabt, wo wir genau über diese Frage nachgefragt haben, und es hat sich herausgestellt, dass sehr viele Menschen eigentlich Abi haben, die bei der Mafia landen. Also sprich, die sind nicht alle alternativlos, ne? Und diese Aspekte muss man natürlich alle berücksichtigen, ohne das zu negieren, dass natürlich die soziale Frage eine zentrale ist, aber die kulturelle ist eben genau so wichtig. Also insofern, all das ist die Politik des Einbindens, wenn man so will.
Und gleichzeitig, jetzt kann man ja sehen mit Claudia Sheinbaum, also das ist die aktuelle Präsidentin, die jetzt seit anderthalb Jahren im Amt ist. Und mit der gibt es jetzt aber schon offenbar einen anderen Ansatz auch, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne? Und was ja auch auf jeden Fall eine Rolle spielt, ist jetzt der nördliche Nachbar, die USA, Donald Trump, der auch darauf pocht und jetzt diese Ergebnisse sehen will. Also dieses Vorgehen gegen Kartellkriminalität in Mexiko. Natürlich, weil die Kartells auch dafür verantwortlich sind, halt Drogen wie Fentanyl zum Beispiel in die USA zu schmuggeln. Wie würdest du sagen, unterscheidet sich denn jetzt die Politik von Sheinbaum von der von Obrador?
Es gibt da nicht einen ganz klaren Übergang, weil ich glaube, ja, Sheinbaum ist die Nachfolgerin von López Obrador und López Obrador ist auch der ihr nahestehendste Politiker. Insofern, da gab es überhaupt keinen Bruch in dem Sinn. Wie gesagt, schon López Obrador wurde dafür kritisiert in seinen letzten Jahren, weil einfach zu viele Menschen darunter leiden, weil offensichtlich ist, der Krieg geht weiter, die Regierung bekommt die Gewalt nicht in den Griff. Das heißt, auch López Obrador musste zunehmend immer wieder mit dem Militär agieren und hat das auch getan. Ich meine, klar, wenn ganze Dörfer belagert werden, dann muss das Militär da irgendwo auch agieren. Ne? Und das hat unter Sheinbaum so erstmal zugenommen. Sie sagt, die redet einfach nicht mehr von sowas wie Abrazos no Balazos oder jetzt von, man muss die organisierte Kriminalität integrieren in irgendeiner Form. Und sie hat neue Sicherheitskonzepte entwickelt. Also ganz bezeichnend war, dass sie zum Sicherheitsminister den Omar Harfuch eingestellt hat. Der hat schon eine Karriere in Mexiko-Stadt gehabt und ist bekannt für ein sehr profiliertes und klares Vorgehen gegen die Mafia, was auch natürlich den Einsatz von Sicherheitskräften überhaupt nicht ausschließt. Und der war zum Beispiel jetzt in den letzten Jahren in Sinaloa auch und hat da sehr genau geschaut, wie kann man diese Sache in den Griff kriegen. Hat natürlich auch nur mittelmäßig geklappt, aber es war ein Ausdruck von was, dass wir stärker gegen die Mafia vorgehen und zwar mit allen Mitteln. Dann gibt es einen Sicherheitsplan, den Sheinbaum ins Leben gerufen hat, der darauf setzt, Staatsanwaltschaften, Geheimdienste und Militärs und auch verschiedene Landesregierungen mehr zu integrieren, also und so auch mehr Schlagkraft zu bekommen und auch handlungsfähiger zu werden, wenn man mehr Informationen vom Geheimdienst bekommt natürlich oder wenn eine Kooperation besser funktioniert. Mexiko ist ein sehr föderaler Staat. Das ist in ganz vielen Punkten auch in der Kriminalitätsbekämpfung ein Problem, weil Bundesstaat A mit Bundesstaat B eventuell nicht kooperiert aus verschiedensten Gründen oder so. Und an solchen Punkten versucht sie anzusetzen. Und ansonsten, ja, eben diese gezielten Angriffe, die haben sich verstärkt. Die gab es auch schon unter López Obrador. Aber zum Beispiel vielleicht da auch so ein Punkt von Nachgeben, als dieser Sohn von El Chapo das erste Mal festgenommen werden sollte. Da hat unmittelbar im gleichen Moment in ganz Sinaloa, aber vor allem in der Hauptstadt Culiacán, ist genau das passiert, was wir vorgestern in ganz Mexiko hatten. Da war es halt nur auf den Bundesstaat konzentriert. Und López Obrador hat die Anweisung gegeben, den wieder freizulassen, also damit die Lage sich beruhigt. Sowas würde jetzt nicht mehr passieren. Das sind so die Feinheiten. Und was die USA betrifft, natürlich Trump macht Druck. Trump macht nicht Druck, weil er irgendein reales Interesse daran hat, dass jetzt weniger von diesem Opioid Fentanyl oder andere Drogen in die USA kommen. Das ist eher ein propagandistischer Aspekt. Er hat ja auch ganz andere Dinge entschieden und einen Drogenhändler und ehemaligen Präsidenten von Honduras einfach mal freigelassen, also amnestiert so. Also das interessiert ihn relativ wenig, aber politisch ist das natürlich sein Argument, unsere Jugend oder unsere Leute sterben wegen dem Fentanyl, was mexikanische Mafia in die USA bringt. Das ist ja eine rein populistische Geschichte, aber er muss Erfolge aufweisen. Ne? Und sowas wie jetzt die Festnahme von El Mencho ist für ihn ein Erfolg, ne? Weil sie haben ja angeblich, also angeblich hat, die haben ja US-Geheimdienste Informationen weitergegeben, die da weitergeführt haben, die mit dazu beigetragen haben, dass überhaupt El Mencho gefunden wurde.
Das heißt, es gibt durchaus andere Interessen. Also
ja,
Trump will seine Symbolsiege, und was es aber braucht, um das wirklich trocken zu legen, ist natürlich mehr als das. Ne?
Beide Seiten. Also Trump macht Druck. Trump macht Druck und droht damit, dass er militärisch interveniert.
Ja, also ich glaube, da gibt's. Ich bin ja selber Amerika-Redakteur und hatte jetzt auch gelesen in dieser ganzen Venezuela-Krise, dass es wohl auch Diskussionen gab vorher, dass Stephen Miller, also einer der Top-Berater von Donald Trump, auch vorgeschlagen hatte, Fentanyl-Labore in Mexiko zu bombardieren, was natürlich auch komplett sinnlos ist. Aber es zeigt halt mal wieder, dass die diese symbolischen Siege und Militärmanöver wollen.
Genau, also sein Interesse ist das. Und so symbolische Siege, natürlich, das ist absurd, diese Fentanyl-Labore in Mexiko zu bombardieren. Der Hauptdruck ist aber immer noch das, was er weltweit macht, die Zollgeschichte. Ne? Also er droht natürlich auch, wenn noch mehr Fentanyl nach Mexiko kommt, dann müssen wir die Zölle erhöhen. Ja, das, was Trump halt die ganze Zeit macht. Ich denke, ja, es gibt einen großen Unterschied in den Interessen, aber Scheinbaum reagiert nicht nur auf den Druck von Trump. Scheinbaum hat ein Problem, also Mexiko hat ein Problem. Diese Gewalt ist in vielen Regionen unkontrollierbar geworden. Und wenn sie da nicht was in den Griff bekommt, dann wird auch die hohen Zustimmungszahlen, die sie bisher hat, also sie ist ja unheimlich beliebt im Land. Aber dieser Punkt, das ist mittlerweile klar, der wird von vielen Leuten, wird das sehr skeptisch gesehen. Ne? Also so. Und mal abgesehen davon, dass du einfach nicht regieren kannst, wenn bestimmte Regionen von der Mafia kontrolliert werden, kannst du da auch irgendwie keine Steuern eintreiben und kannst keine Polizei dahin schicken, kannst kein Justizsystem reformieren und so weiter. Also es gibt viele Gründe für Scheinbaum, das in den Griff zu bekommen. Dazu braucht es nicht Trump. Aber natürlich passieren Dinge. Zum Beispiel hat die mexikanische Regierung über 80 Mafia-Leute an die USA ausgeliefert, und das ist so ein propagandistisches Entgegenkommen. Ne? Also da hat Mexiko nichts von, außer dass sie diese Leute vielleicht nicht mehr überwachen beziehungsweise im Knast festhalten muss oder so. So, insofern, ja, es gibt Druck, aber es gibt auch ein sehr großes ureigenes Interesse Mexikos, dieses Problem in den Griff zu bekommen. Es gibt unheimlich viele Aspekte, die berücksichtigt werden müssen, wenn man die organisierte Kriminalität bekämpfen will. Da gehört dazu, dass die Straflosigkeit beendet wird. Da gehören natürlich die sozialen Aspekte dazu, dass Menschen nicht gezwungen sind, kriminell zu agieren, um zu überleben. Da gehört aber auch eine konsequente Verfolgung des Finanzflusses dazu, ein Angehen der korrupten Politiker und natürlich auch Initiativen, um zu verhindern, dass jedes Jahr 200.000 Schusswaffen aus den USA nach Mexiko geschmuggelt werden können. Also es gibt einfach sehr viele Aspekte und vor allem auch diesen Aspekt mit Jugendarbeit, kultureller Arbeit, Menschen davon abhalten, ihnen eine Alternative zu bieten zu der Narkokultur, die in manchen Regionen einfach sehr, sehr präsent ist. Also all diese Aspekte muss man zusammendenken, und dann ist der militärische einer davon, und dann sind auch solche Schläge wie der jetzt gegen El Mencho notwendig.
Dann lass uns doch jetzt vielleicht zum Ende, wir haben haptisch vor Ort angefangen mit Erzählungen von deinen Recherchen. Jetzt nochmal so ein bisschen die Frage, was mich interessieren würde, wenn man dort vor Ort als Journalist auch arbeitet und gerade zu diesen Themen recherchiert, ist das denn komplett frei möglich? Ich meine, man hört ja auch immer wieder, dass natürlich irgendwelche Leute verschwinden oder getötet werden, das gerade auch mexikanische Journalisten betrifft. Wie ist das denn für dich als deutscher Journalist, wenn du zu diesen Themen dort recherchierst? Also musst du da Angst haben? Gibt es Sachen, über die du nicht schreiben kannst? Wie kann man sich das vorstellen?
Also ich persönlich oder wir internationale Korrespondentinnen und Korrespondenten müssen relativ wenig Angst haben, dass uns was passiert. So wirklich, also natürlich, ich habe ja vorhin schon erzählt, wenn du mit bewaffneten Selbstverteidigungsgruppen unterwegs bist, die auf ihren Sitzen die Sturmgewehre sitzen, liegen haben. Und wenn du unterwegs bist in irgendeinem einsamen Dorf und plötzlich holt dich niemand ab und du stehst da, dann kann dir was passieren. Das ist schon klar, das kann jedem passieren. Also natürlich gehst du in solchen Situationen Risiko ein. Oder wenn du tatsächlich ein Gespräch mit einem Mafia-Boss hast, kann schon was passieren, aber weniger mit ihm. Also wenn du mit ihm unterwegs bist, passiert dir gar nichts so. Ne? Und es gibt auch kein originäres Interesse von der organisierten Kriminalität, internationale Korrespondenten anzugreifen. Es gibt nur Ärger. Es gibt eigentlich, schafft das nur Probleme. Und es ist denen auch völlig egal, ob wir in Deutschland darüber schreiben, dass dessen das Kartell das betreibt und das Kartell das und das. Dass wir beschreiben ja hier eigentlich auch vor allem nur Dinge, die in Mexiko eher schon fast allgemein wissend sind. Ne? Also wir sind ja nicht diejenigen, die vor Ort die schwierigsten Dinge recherchieren. Insofern, wir bewegen uns schon noch einigermaßen sicher mit gewissen Risiken, die dieser Job einfach in so Gebieten wie Mexiko mit so einem hohen Anteil an organisierter Kriminalität mit sich bringt. Ganz anders sieht es aber für die ganzen Kolleginnen und Kollegen in Mexiko selbst aus, also die mexikanischen Kollegen und Kolleginnen, weil vor allem eben die, die vor Ort, also oft auch in den ländlichen Regionen, aber auch in den Städten, eigentlich aufgewachsen sind mit Mafia-Boss A, Unternehmer B, Polizist C und aufdeckt, dass diese Leute zusammenarbeiten oder eben veröffentlicht, dass die Mohnbauern den und den Schutzgeld zahlen müssen. Also einfach im Prinzip kriminalistische Arbeit auch ein Stück weit leistet, die Staatsanwaltschaften und überhaupt die Verfolgungsbehörden in Mexiko oft selbst gar nicht tun. Also allein in dem Bereich waren die Journalistinnen und Journalisten super wichtig in Mexiko. Und die leben zum Teil sehr gefährlich. Also Mexiko ist eines der gefährlichsten Länder für Journalistinnen und mit Blick auf die Toten das gefährlichste in Ländern, die sich nicht im, ja, die Zahl der Toten, das gefährlichste Land, das sich nicht im Krieg befindet. Also ja, das ist für die ist es ausgesprochen gefährlich. Es gibt verdammt viele, die sagen, keine Lust mehr, ich tue mir das nicht an. Wir haben jetzt erst vor kurzem, waren wir mit jemand unterwegs, aber eben nicht in kriminellen Gebieten, sondern nur zu anderen Themen. Und er hat gesagt, er kennt sich unheimlich gut aus, hat es jahrelang gemacht. Irgendwann wurde ein Kollege erschossen, 2017 wurde ein wichtiger Kollege, ein bekannter Kollege in Mexiko, in Sinaloa, erschossen. Er war ein sehr enger Freund von ihm, musste sofort weg aus der Stadt, war 3 Jahre weg, war auch im Ausland eine Weile, kam dann zurück, arbeitet jetzt als Redaktionsleiter in der Zeitung und will mit dem Thema nichts mehr zu tun haben. Und wir haben viele Leute getroffen, Kolleginnen und Kollegen, die das so sagen. Und alle, also zum Beispiel in Guerrero, wo wir in Gegenden wollten, wo die Ardelios, ein sehr berüchtigtes Kartell, agiert, da haben wir am Anfang gedacht, wir können das in Begleitung mit Kollegen machen. Und die haben alle gesagt, ich fahre mit dir bis dahin. Und wenn du so verrückt bist, da weiterzuwollen, dann do it. Aber lass mich aus dem Spiel. Also so, es gibt Zonen des Schweigens, wie das Zonas de Silencio, wie man das in Mexiko sagt. Über die wird auch nicht mehr berichtet. Weil ja, ich meine, niemand will in Mexiko den Helden spielen. Ne? Also das sind Einzelne, die aber dann eher in Mexiko-Stadt leben, die sich das erlauben können, die irgendwie integriert sind, aber trotzdem noch ein Risiko eingehen. Also der Kollege, den ich erwähnt habe, der erschossen wurde, der hatte kurz zuvor einen internationalen Preis bekommen und war total bekannt, wurde vor der Redaktion einfach niedergestreckt, Punkt.
Also auch das schützt dann im Zweifelsfall nicht. Das ist dann vielleicht ein Aufruf, auch genau da nochmal näher hinzuschauen und sich gerade die Arbeit anzuschauen, die die Kollegen vor Ort auch machen. An dieser Stelle müssen wir aber erstmal einen Punkt machen. Vielen Dank, dass du gekommen bist. Ich habe sehr viel gelernt. Es war sehr spannend. Also danke, dass du dabei warst, Wolf-Dieter. Und ebenfalls möchte ich mich bedanken bei Daniel Fromm, der diesen Podcast für uns schneidet. Und auch bei Eva-Lotte Andrea und dem restlichen Team für die redaktionelle Begleitung. Wir haben auch eine E-Mail-Adresse, fernverbindung@taz.de. An die könnt ihr gerne schreiben. Und wenn ihr wollt, dass diese Inhalte auch in Zukunft kostenlos für alle zur Verfügung stehen, dann unterstützt die Taz doch über unser freiwilliges Bezahlmodell Taz zahlig. Nächste Woche geht's dann hier wieder weiter mit der nächsten Folge. Bis dann.
Fernverbindung. Der Auslandspodcast der Taz.